im Saal und bei Ihnen zu Hause. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, der Predigttext lautet Matthäus 5, 13 bis 16: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchte es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Welche Reaktion löst dieser Text bei Ihnen aus? Vor vielen Jahren habe ich einer guten Bekannten erzählt, dass ich nach Greifswald zu einer Konferenz zum Predigen eingeladen bin. Sie wollte wissen, über was predigst du? Ich habe ihr gesagt, dass ich über Matthäus 5 predige, das Licht der Welt. Ihre spontane Reaktion: Na, dieses Thema haut ja keinem vom Sockel. Eine andere Reaktion könnte aber auch sein: Lieber Herr Jesus, überforderst du uns nicht total, Licht der Welt zu sein? Geht es vielleicht noch eine Nummer größer? Matthäus erzählt uns, dass sich viele Menschen am Fuß eines Berges aufgehalten haben, darunter die Jünger, Freunde, Anhänger und vielleicht auch Mitläufer. Und Jesus ist beim Anblick dieser Menschen auf einen Berg gestiegen und hat eine lange Predigt gehalten. Bei Matthäus heißt es, er lehrte das Volk. Und Jesus beginnt diese Predigt mit den Seligpreisungen. Das griechische Wort für selig, Makarios, das heißt herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ihr geistlich Armen, die ihr Hunger und Durst nach Gerechtigkeit habt, die ihr Frieden stiftet, aber auch ihr, die ihr verfolgt werdet. Herzlichen Glückwunsch, ihr, die ihr Leid ertragen müsst. Und weiter ist von den Sanftmütigen und Barmherzigen die Rede. Und Jesus hat diese Predigt nicht an Generäle oder große Staatsmänner, Intellektuelle oder erfolgreiche Wirtschaftsbosse gerichtet, sondern an kleine Leute, weniger gebildet, an Fischer, Handwerker, Zolleinnehmer und so weiter. Und die sollen Licht der Welt sein. Wenn wir uns jetzt die 12 Jünger und ihre Charaktereigenschaften ansehen, und davon wird uns ja auch in der Bibel berichtet, wenn man nun diese Jünger ansieht, können noch mehr Zweifel aufkommen, ob diese Mannschaft für diesen Auftrag, Licht der Welt zu sein, geeignet sind. Da ist der Petrus. Er hat auf alles eine Antwort, ist super mutig mit Worten. Und dann bei dem Fürherr Jesu: Ich kenne diesen Menschen nicht. Aller Mut war verflossen. Oder da ist der Thomas, ein Skeptiker. Er hinterfragt alles. Und als ihm die anderen Jünger von der Auferstehung Jesu erzählen, dann sagt er: Wenn ich den Auferstandenen nicht mit eigenen Augen sehe, glaube ich kein Wort. Und der Johannes, wohl der Lieblingsjünger von Jesu, er ist ein wenig überheblich. Er will auf einem Regierungsstuhl direkt neben Jesus sitzen. Diese Menschen, Licht der Welt, und wir, Licht der Welt, wo reihen wir uns ein? Ich möchte dieser Skepsis ein großes Aber entgegensetzen. Ist dieser Auftrag Jesu für die Jünger nicht ein Riesenkompliment an schwache, an einfache, an nicht immer mutige Menschen? Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ein Kompliment an uns. Ihr seid es. Denn Jesus gibt seinen Jüngern und uns seine Kraft und gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir dies sein können. Mir hat jemand auf die Frage geantwortet, was ihm die Aussage Licht der Welt zu sein bedeutet. Er hat spontan geantwortet, ich finde es super, dass ich das sein darf und dass ich das bin. Wie kann ich Licht der Welt sein? Weil Jesus mich anstrahlt, weil er mir seine Kraft schenkt. Er ist die Quelle des Lichts. Die Jünger sind Leuchten, Reflektoren. Sie sind nicht die Lichtquelle. Die Gemeinde, die leuchten will und zu Jesus sich bekennt, sie leuchtet und lebt nur von ihrem Herrn. Er strahlt seine Jünger mit seiner Liebe an. Er erfüllt die Jüngerleuchten mit seinem Licht. Er ist die Kraft, dass wir leuchten können. Und er ist die Kraft, die das Dunkel und das Leere ausfüllt. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wie hat sich das im Leben Jesu gezeigt? Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Da ist die Frau am Jakobsbrunnen, eine einsame Frau. Sie hat irgendwie Probleme mit den Männern. Sie wird von den Menschen im Dorf gemieden und sie kommt in der Mittagssonne, als es eigentlich kein normaler Mensch tut, an den Brunnen und will Wasser schöpfen. Jesus begegnet dieser Frau und er macht diese Frau heil. Oder die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin. Er schickt sie nicht weg und er nimmt sich dieser Frau an und gibt ihr neue Kraft für ihren Alltag. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus sieht den Zachäus, wie er auf dem Baum sitzt und mal Jesus sehen will. Und er ruft ihn herunter und sagt, Zachäus, ich will in dein Haus einkehren und ich will in deinem Leben neue Kraft und will in deinem Leben Licht und Kraftquelle sein. Oder der verlorene Sohn. Der Vater, er sieht ihn von Ferne und er nimmt ihn an und setzt ihn wieder als seinen Sohn ein. Den Petrus habe ich schon erwähnt. Er wird von Jesus zurechtgebracht. Simon Petrus, hast du mich lieb? Und Jesus erst sagt, als Petrus antwortet, ja Herr, du weißt alle Dinge, weide meine Schafe. Und der Petrus, er wird ohne irgendwelche Bewährungszeiten in den Dienst wieder eingesetzt. Mit was strahlt uns Jesus an? Er strahlt uns an mit seiner Liebe, die den Schwachen und am Rande Stehenden nachgeht. Er strahlt uns an mit seiner Vergebung. Er trägt uns unsere Schuld und unsere Sünde nicht nach. Er strahlt uns an mit Barmherzigkeit und Liebe. Und er gibt unserem Leben Hoffnung für unseren Alltag, Hoffnung, die über den Tod hinaus Kraft hat. Erino da Pazzo, ein Italiener, der irgendwie mit den Deutschen in Berührung gekommen ist, er erzählt eine eindrucksvolle Geschichte von Liebe und Vergebungsbereitschaft. Er erzählt, während der NS-Regierung wurde ich 1943 von einem deutschen Militärgericht zum Tode verurteilt. Da ich verheiratet war und 4 Kinder hatte, wurde das Urteil in eine mildere Strafe umgewandelt. Man brachte mich in ein deutsches Konzentrationslager. 9 Monate nach meiner Einlieferung ins Lager wog ich noch 90 Pfund. Mein Körper war mit Wunden bedeckt, dazu hatte man mir den rechten Arm gebrochen und mich ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 saß ich mit anderen Männern im Lager zusammen und als mich der Kommandant rufen ließ. Ich erschien mit entblößtem Oberkörper und barfuß. Er dagegen saß vor einer reich gedeckten festlichen Tafel. Ich musste stehend zusehen, wie er eine Stunde lang aß. Und in dieser Stunde setzte er mir schwer zu, weil ich Christ war und meinen gefangenen Kameraden von der Hoffnung auf das ewige Leben und von Jesus Christus und seiner Liebe predigte. In diesem Augenblick wurde ich vom Bösen versucht und hörte in meinem Herzen, wie der Teufel mir zuflüsterte: Tapozzo, glaubst du immer noch an den Gott des 23. Psalms? Der Herr ist mein Hirte. Und ich flehte still zu meinem himmlischen Vater um Kraft und Mut und konnte schließlich sagen: Ja, ich glaube an ihn. Eine Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse herein. Der Lagerkommandant begann auch diese zu essen. Dann wandte er sich an mich: Deine Frau ist eine gute Köchin, Tapozzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Dann erklärte er mir: Seit 7 Monaten schickt dir deine Frau Pakete mit kleinen Kuchen. Ich habe sie mit großem Vergnügen aufgegessen. Wieder musste ich gegen die Versuchung ankämpfen, ihn zu hassen und Gott anzuklagen. Ich wusste, dass meine Frau und meine Kinder sehr wenig zu essen hatten. Von ihrem ohnehin kargen Rationen hatten sie nun Mehl, Fett und Zucker abgespart, um mir etwas zu schicken. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Wieder flüsterte mir der Teufel zu: Hasse ihn, Tapozzo, hasse ihn. Und wieder betete ich und Gott bewahrte mich davor, dass der Hass von mir Besitz ergriff. Dann bat ich den Kommandanten, er möge mir doch einen der Kekse reichen. Ich wollte ihn nicht essen, sondern nur anschauen und an meine Kinder denken. Aber der Peiniger gewährte mir diese Bitte nicht. Stattdessen verfluchte er mich. Darauf sagte ich zu ihm: Sie sind ein armer Mann, Kommandant. Doch ich bin reich, denn ich glaube an Gott und bin durch das kostbare Blut Christi erlöst. Da wurde er sehr böse und schickte mich ins Lager zurück. Als der Krieg vorüber und ich auf freiem Fuß war, hielt ich Ausschau nach diesem Lagerkommandanten. Die meisten einstmal befehlenden Offiziere waren erschossen worden. Ihm jedoch war es gelungen, zu entkommen und unterzutauchen. 10 Jahre lang suchte ich ihn vergebens, doch schließlich fand ich ihn und eines Tages ging ich ihn besuchen. Er erkannte mich nicht wieder. Daraufhin sagte ich zu ihm: Ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Nun erinnerte er sich an all das Grauen. Er und seine Frau bekamen plötzlich furchtbare Angst. Zitternd fragte er: Sind Sie gekommen, um sich zu rächen? Ja, antwortete ich und öffnete ein Paket, das ich mitgebracht hatte. Ein großer Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann haben wir zusammen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Der Mann sah mich völlig verwirrt an. Er konnte nicht verstehen, warum ich so handelte. Schließlich begann er zu weinen und bat mich um Verzeihung. Darauf sagte ich, dass ich ihm um der Liebe Jesu willen vergeben hätte. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ein Jahr später bekannte der ehemalige Lagerkommandant seine entsetzliche Schuld. Jesus Christus und auch seine Frau übergab er Leben Jesus. Beide durften befreiende Vergebung von ihren Sünden erfahren. Nun gehen sie ihren Weg frohen Herzens mit Jesus Christus, ihrem Retter und Erlöser. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist eine für mich sehr beeindruckende Geschichte. Und ich frage mich, sieht es so aus, Licht der Welt zu sein? Oder geht es nicht auch ein paar Nummern kleiner? Sind wir nicht restlos überfordert? Ja, ich bin restlos überfordert, wenn ich mich alleine ansehe. Nein, denn Jesus gebraucht den Plural. Es heißt nicht, du bist das Licht der Welt, sondern ihr seid das Licht der Welt. Die Leuchter sind nicht gleich. Sie sind unterschiedlich groß, unterschiedlich hell, haben unterschiedlichen Mut. Aber wenn diese Leuchter zusammen als Gemeinde, als Hauskreis, als Jünger Jesu leuchten, dann ergibt das einen unübersehbaren Lichtschein. Jesus traut uns zu, dass wir Stadt auf einem Berge sind, dass wir Stadt auf einem Berge sind und von weitem zu sehen. Und die Menschen auf dem Berge zeigen die guten Werke und die Menschen sehen sie. Was sind nun gute Werke? Vielleicht ist ein gutes Werk und ein Lichtschein das, was Sie von dem D'Appazzo gehört haben. Ein gutes Werk ist sicher auch, wenn wir Kranke besuchen. Wenn wir für andere, die vielleicht krank sind, Hilfe brauchen und vielleicht ihnen Essen bringen. Ich möchte sagen, gute Werke sind auch, wenn wir dem Musikteam und dem Technikteam für den sonntaglichen Dienst danken und unsere Freude über ihre Arbeit zum Ausdruck bringen. Gute Werke sind, wenn wir dem anderen Mut machen und nicht nur das Negative sehen. Dann sagt Jesus, man stellt das Licht nicht unter ein Gefäß. Wir haben hier super Scheinwerfer, wir kämen nicht auf die Idee davor, eine dicke Decke zu hängen. Eine andere Erklärung für diese Aussage könnte sein, Feuer anzünden war zur Zeit Jesu nicht so einfach wie heute. Es gab damals noch keine Streichhölzer und es gab auch noch kein Gasfeuerzeug. Durch Feuersteine wurden Funken erzeugt und in leicht brennbares Material geschlagen. Also es war nicht so ganz einfach. Und so könnte die Aussage Jesu auch so verstanden werden, das Licht unter den Scheffel stellen, das bedeutet, das Feuer vor Wind und Zug zu schützen, damit dann zum Mittagessen wieder Feuer gemacht werden kann und das Essen gekocht werden kann. Es war sozusagen eine Hilfe für den Alltag. Das Licht verdunkeln, verstehe ich so. Ich bewahre mein Christsein für die Notlagen, in die ich vielleicht komme. Ich gehe in die Gemeinde und ich bete, wenn Not am Mann, wenn Not an der Frau ist. Aber ansonsten lasse ich mein Christsein eher ruhen. Was können nun die Ursachen für den fehlenden Schein der Jüngerleuchten sein? Wenn ich die Geschichte des Volkes Israel höre, ein kurzer Blick darauf, dann kann ich das manchmal nicht verstehen. 400 Jahre Knechtschaft, dann sind sie ein paar Tage in der Wüste und dann heißt es, dass die Vergangenheit der ursprünglich Begeisterten auf einmal wieder zu leuchten beginnt. In Ägypten, da war alles viel besser. Da hatten wir Fleisch und Knoblauch und Gurken und Gemüse. Früher war alles viel besser. Ich weiß es nicht, vielleicht sagen manche, als wir noch in der Wilhelmstraße waren. Oder ganz allgemein, früher, da war alles viel besser. Ursachen, wie das Lichtschein in unserem Leben verdunkelt werden kann. Ein erstes Schlagwort für mich heißt Abnutzung. Ja, in unserem Leben als Jünger und Nachfolger Jesu kennen wir auch Enttäuschungen. Wir beten über Jahre für eine Sache und es scheint, als wenn Gott uns nicht erhören will. Ja, in unserem Leben als Jünger und Nachfolger kennen wir auch Routine. Ich komme nochmal auf mein Schlagwort von vorhin zurück. Früher war einfach alles besser. Die Predigt, die war früher besser. Die Musik haben wir früher und die Predigt auch besser gehört. Vielleicht, weil wir älter geworden sind und nicht mehr so gut hören oder unser Hörgerät vergessen haben, hören wir es heute nicht mehr so gut. Die Musik, die mir vielleicht früher nicht gefallen hat, die finde ich heute und die würde ich heute wieder gerne singen. Und die Lieder, die wir heute singen, will vielleicht unsere Jugend in 30 Jahren nicht mehr singen. Also, die Vergangenheit, die Routine, das, was ich so 40 Jahre in meinem Christsein erlebt hat, es hat sich alles so eingeschliffen, wenn das Neues kommt, wird es schwierig. Und dann, Jesus ist bis heute nicht wiedergekommen. Vielleicht verschwindet auch diese Hoffnung langsam. Oder das sind eigene Schwächen, die man seit 40 Jahren überwinden will und es gelingt nicht. Enttäuschungen über Gott, Enttäuschungen von Menschen. Manche fragen, was bringt mir der Glaube? Ein Schlagwort heute, was bringt's? Ein anderes Schlagwort möchte ich nennen, Verhärtung. Erreicht die Predigt, die ich am Sonntag höre, mein Herz? Oder ist die Predigt nur für meinen Nachbar gut? Wie höre ich die Predigt? Während meines Studiums habe ich in einem Gottesdienst gesessen und ich habe damals viele Nächte lang gelernt, war oft, wenn ich sonntags in Gottesdienst war, müde und bin auch bei mancher Predigt eingeschlafen. Als ich dann mal so einen wachen Moment hatte, dann hat der Verkündiger gesagt, wen hört ihr eigentlich, wenn ihr die Predigt hört? Ist es der Mensch, der da predigt? Oder ist es nicht der lebendige Gott selber, der zu uns sprechen will? Das hat mich getroffen wie ein Schlag. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich jetzt in den letzten 40 Jahren ganz, ganz selten bei einer Predigt wieder eingeschlafen. Verhärtung. Wen höre ich? Höre ich den lebendigen Gott oder der Prediger, der sich vielleicht wieder schlecht vorbereitet hat? Drittes Schlagwort, Verunreinigung. Wir klagen zu Recht über viele Menschen in unserem Land, die von Gott abgewandt leben. Aber auch die Jünger leuchten, sind Kinder ihrer Zeit. Louis Palau, vielleicht haben den Namen schon einige von Ihnen gehört, Louis Palau, in Argentinien geboren, in der USA studiert, lebt jetzt in der USA. Er war als Evangelist weltweit tätig. Er hat in einem Vortrag vor Gemeindemitarbeitern gesagt, Geld, Sex, Macht und Hochmut sind die Hauptgefährdungen für die Mitarbeiter in der Gemeinde. Kennen Sie das? Gedanken, Worte und Taten verdunkeln oft die Leuchtkraft in unseren Gemeinden. Streit und Unversöhnlichkeit, Rechthaberei raubt den Gemeinden Kraft und stellt damit den Leuchter unter den Scheffel. Wie behalten wir nun unsere Leuchtkraft? Ein erster Gedanke: Leben aus dem Dank. Die Schlagersängerin Gitte kennen vielleicht auch noch einige. Die hat also in den 70er Jahren gesungen: Ich will alles und zwar sofort. Dieser Aussage möchte ich einen Satz von Friedrich Bodelschwing entgegenstellen. Und dieser Satz lautet: Die tiefste Kraft des Lebens ist der Dank. Dank im Blick auf mein Christsein. Ich darf die Liebe Gottes erfahren. Ich darf mich angenommen wissen. Ich darf wissen, dass ich einen Begleiter in meinem Leben, in meinem Alltag habe. Dank im Blick für die Vergebung, von der wir leben. Jesus trägt uns nicht unsere Schuld nach, sondern er hat sein Leben dafür gegeben, damit ich versöhnt leben darf. Dank im Blick auf die Gemeinde. Dank für das Wirken Gottes in meinem Leben. Wie behalten wir unsere Leuchtkraft? Leben aus der Stille. Früher haben wir noch viel über stille Zeit gesprochen. Wer viel gibt, muss viel nehmen. Im Versprechen, wenn man Mitglied geworden ist, hat man so ein Versprechen abgegeben. Im Versprechen des EC heißt es unter anderem: Ich möchte auf sein Wort hören, die Bibel lesen und beten. Und ein drittes Merkmal: Leben in der Gemeinschaft. Die Begabung, die uns anvertraut ist, braucht Ergänzung. Ich brauche nicht als Solochrist mein Leben zu leben. Unser Tun braucht Korrektur. Es hat eine Situation in meinem Leben gegeben, wo ich mich mächtig über meinen Vorgesetzten geärgert habe. Ich habe, wo ich stand und war und wenn ich mit Kollegen zusammen war, meinen Ärger ausgesprochen und meinem Herzen Luft gemacht. Und dann saßen wir bei einer Mitarbeiterkonferenz zusammen und dann hat ein lieber Bruder zu mir gesagt, er hätte es vielleicht in schönere Worte einpacken sollen, auf jeden Fall hat er zu mir gesagt, unverblümt und ohne jeden Schnörkel: Bruder, was du tust, ist Sünde. Geh zu deinem Vorgesetzten und sprich dich mit ihm aus. Ich habe das dann gemacht. Wir haben unser Verhältnis geklärt. Wir haben dann ein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Unser Tun braucht Korrektur. Haben wir Menschen, die uns korrigieren? Sind wir Menschen, die den anderen korrigieren? Wir brauchen Zuspruch und Trost. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann heißt es über Jesus an vielen Stellen: Jesus sah. Er sah den Blinden am Weg, er sah den Zachäus auf dem Baum, er sah die Menschen, die in Angst und lebten, und er sah auf diese Menschen zugegangen. Wir brauchen auch Zuspruch und Trost. Sehen wir den anderen, werden wir vom anderen gesehen. Und wir brauchen auch den Zuspruch der Vergebung. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus macht uns damit ein Riesenkompliment. Und er lädt uns ein, in unserem Alltag, im Großen und im Kleinen, als diese Leuchter zu leben, die von ihm, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Hoffnung angestrahlt werden. Amen.